When you need to work quickly and confidently, you need Grammarly. It's a trusted AI writing partner that helps you get work done faster with better writing. And it works where you work, across 500,000 apps and websites. 96% of users agree Grammarly helps them craft more impactful writing. Sign up and download for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Grammarly. Easier said. Done.
Wenn der Sport eine Schmerzsymptomatik auslöst, die insbesondere nach 18 bis 24 Stunden nach dem Sport intensiv eintritt, war es eindeutig zu viel, weil dann ist das Immunsystem aktiv geworden. Dann sind Entzündungen produziert.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Sag mal, Ingo, wenn du morgens mal mit Schmerzen aufwachst, dann hast du wahrscheinlich einen Tag vorher es wieder mit dem Sport übertrieben, oder?
Ja, 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 wahrscheinlich ist das genau so. Ja, oder ich habe wirklich etwas Ungewohntes mal gemacht, das gibt's ja auch schon mal. Ja, wenn ich bei Freunden beim Umzug helfe oder wenn ich mal eine Bergwanderung gemacht habe, die ich vorher nicht so kannte. Oder so, und dann passiert das schon mal. Also ja, es bei Übertreiben, das passiert bei mir schon mal häufiger. Und ja, wenn ich mal was Neues ausprobiere.
Und wo tut's dann weh?
Wenn ich ehrlich bin, von oben bis unten schon mal. Ja, das heißt, manchmal sage ich mal, du bist schon ganz schön alt geworden. Irgendwie tut's dann von oben bis unten weh. Es zwickt und zackt und es knirscht und überall. Ja, und die Muskulatur ist müde, das merke ich dann auch. Ja, offensichtlich ist die Regeneration dann doch im Alter deutlich länger, als ich es früher mir vorgestellt habe.
Nimmst du die Schmerzen dann ernst oder sagst du dir, die gehören einfach dazu? Ich habe mich schon daran gewöhnt.
Ich bin schon ein Verdränger.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, das sind so die Sportler ein bisschen immer, ja. Ich nehme sie natürlich ernst, aber ich ahle mich da nicht drin. Und ich akzeptiere sie auch als Warnsignal und würde niemals vielleicht weit darüber hinausgehen. Also es ist schon ein Signal für mich, ja, aber mehr meistens auch nicht.
Wir haben schon mal darüber gesprochen. Also ich wache ja häufig Samstagmorgen mit Kopfschmerzen auf.
Ich weiß, woran es liegt. Na? Du warst am Freitag auf der Rolle.
Ja, wenn es bloß so wäre. Nicht mal das. Woran kann das liegen?
Ja, also erstmal ist natürlich, der einfachste Grund ist Wassermangel, Flüssigkeitsmangel. Wenn man morgens aufwacht, kann das schon mal eine Ursache sein. Zum Zweiten, ja, wenn du morgens aufwachst, es gibt ja so einen Modus des sich neu einstellen, des anders einstellen, vor allen Dingen auch auf Freizeit und Beruf, unterschiedliche Lebenswelten, dass diese Überführung gelingt nicht allen plötzlich, weil auch Freizeit ist ja Stress für den Organismus, weil es ja ungewohnt ist. Auch wenn du insbesondere länger schläfst, was ja auch sehr ungewohnt ist für den Organismus, was man ja am Wochenende schon mal macht, auch das kann zu Kopfschmerzen führen, weil dann noch nicht der Schalter wieder umgelegt worden ist, sondern der Organismus häufig noch in einem Belastungsmodus und nicht in einem Relax-Modus ist. Heißt also insbesondere, wenn du am Freitag noch sehr gestresst bist, ist es nicht selten, wenn du morgens, wenn du geschlafen hast länger, plötzlich aufwachst und das Kopfweh. Das sind die Nachwehen des Freitags.
In dieser Folge wollen wir mal unser Augenmerk auf Schmerzen jeglicher Art werfen. Mhm. Warum müssen wir Schmerzen ertragen? Wie kann es sein, dass die Schmerzen uns auf der einen Seite schützen und auf der anderen Seite auch verzweifeln lassen? Mhm. Warum haben wir nicht alle das gleiche Schmerzenempfinden? Mhm. Doch am besten erklärst du uns zunächst einmal, was sind überhaupt Schmerzen?
Ja, das kann man wissenschaftlich unheimlich schwer fassen, weil Schmerzen kann man ja nicht reproduzieren im Labor. Zum Beispiel sagen, jetzt hast du mal Schmerzen und keiner weiß so richtig, wo sie herkommen. Wir wissen eins, Schmerzen entstehen immer im Kopf. Das müssen wir auch wirklich realisieren. Schmerzen entstehen niemals in der Peripherie, also in der Körperferne, sondern unser Gehirn entscheidet darüber, ist es ein Schmerz oder nicht. Das hat die Natur erstmal wunderbar deswegen eingerichtet, weil es ein Warnsignal ist. Deswegen ist Schmerz immer erstmal etwas Gutes. Es ist quasi ein Sicherheitsgurt für uns, dass wir uns in bestimmten Situationen eben nicht fehlerhaft verhalten und uns selber schädigen. Es hilft uns also, in bestimmten Situationen eben zurückzuziehen und wegzunehmen. Also du kannst nicht die Hand auf der Herdplatte liegen lassen. Könnte man ja machen. Aber das Schmerzempfinden lässt uns einfach daran scheitern. Oder wenn du über bestimmte Gegenstände trittst, kannst du nicht fest zutreten, weil der Schmerz wird dich reflektorisch davon abhalten. Das ist also ein Schutzsystem, ein Warnsystem und deswegen ist es erstmal unheimlich gut. Es wird dann zu einem Problem, wenn es sich verselbstständigt.
Kommen wir bereits mit Schmerzen auf die Welt?
Ja, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, so genau. Aber ich glaube schon, dass das nicht ganz unproblematisch ist. Dass wenn du das Licht der Welt erblickst, durch diesen N-Kanal gehst, hast du wahrscheinlich schon die ersten Schmerzerfahrungen gemacht, die du noch nicht als Schmerz interpretierst. Denn es gibt ja bestimmte Momente, wo wir andere Schwerpunkte haben und Schmerzen gar nicht so als Schmerzen realisieren. Aber ich glaube, dass wenn du durch den Geburtskanal dich zwängen musst, du schon ein erstes Schmerzerlebnis haben wirst. Ja, aber es ist schwer nachzuvollziehen.
Wir haben das so gelernt, früher in unserer Generation, dass die Eltern sagten, alles halb so wild, wenn wir uns beim Toben mal eine Schramme
zugezogen haben. Indianer kennt keinen Schmerz, sagte man früher. Meine, ja, das ist zwar nicht gesellschaftskonform heutzutage,
genau,
aber das hat meine Mama immer gesagt. Ja. Meine Mama immer gesagt. Ja. Ich fand es auch gar nicht schlimm.
Ja, aber heute kriegt man schon den Eindruck, dass junge Eltern etwas anders ticken. Kann es sein, dass ein bestimmtes Schmerzempfinden auch anerzogen wird?
Ja, ich habe ja vorhin gesagt, Schmerzen entstehen immer im Gehirn. Und dementsprechend kann man auch Schmerzen und den Umgang damit lernen. Man kann ihn verlernen, deswegen ist auch das Verlernen von Schmerzen immer ein Gehirn, eine Frage des kognitiven Impulses dort. Ja, und wenn Mama immer, wenn Kind mal kurz auf die Knie gefallen ist, sofort zum Kind läuft, ach nee, du Arme, das ist ja schlimm und so weiter und so fort, reagiert das Kind natürlich und lernt ganz anderes, als wenn man sagt, Mund abputzen und weiter, steh wieder auf und los geht's. Und das, glaube ich, prägt natürlich auch Kinder, weil das sind Prägungsphasen und Schmerzen sind letztendlich auch ein Phänomen, was sich dann in unser Gehirn irgendwie einwuchert und dann die Reaktion auch dominanter oder weniger dominant wird. Und deswegen kann man sagen, ja, Schmerzen sind lernbar oder verlernbar oder werden auch geprägt durch das Elternverhalten.
Den Schmerz schnell wegpusten, kennst du das auch noch?
Ja, puste mal, genau. Ja. Das fand ich auch schön. Ich glaube, man gibt dem Kind dadurch eine Lösung, mit dem Schmerz umzugehen. Und wenn man drauf pustet, sagt, ist doch gar nicht mehr so schlimm, dann sagt das Kind mit Sicherheit, stimmt. Weil der Schmerz verschwindet ja, wenn man nur stürzt, relativ schnell. Und dann weiß man, aha, ich habe eigene Strategien dagegen und dann beherrscht man die noch viel besser.
Wir fallen ja auch quasi öfter mal auf wirkstofffreie Placebos rein. Können die helfen?
Erstmal ist es so, dass es wirklich große wissenschaftliche Studien gibt, die bewiesen haben, dass Placebo funktioniert. Und Placebo heißt also, dass man uns etwas gibt, von dem man weiß, es hat keine Wirkung, wenigstens wissenschaftlich betrachtet. Aber wir Menschen, die diesen Placebo nehmen, sei es zum Beispiel ein reines Zuckermedikament, denken, aha, es wird mir geholfen mit diesem Medikament und sagen, es geht mir deutlich besser. Daran erkennt man schon, ist eine unheimlich hohe Subjektivität im Schmerzempfinden mit dabei. Man hat mal eine große Studie in England gemacht. Da gab es Menschen, die hatten eine große Arthrose am Kniegelenk. Das ist schon länger her. Damals war das ethisch noch vertretbar. Man hat beide operiert. Nun, bei dem einen hat man was gemacht und bei dem anderen nichts. Man hat nur einen Schnitt gemacht bei dem einen, also so getan, als ob der hatte nur einen Hautschnitt, die eine Gruppe. Und die andere Gruppe hat man wirklich gerade arthrotisch auch behandelt. Und das Ergebnis der Gruppen war identisch. Egal, ob man im Knie etwas gemacht hat oder nicht, hat das subjektive Empfinden beider Gruppen gesagt, uns geht's deutlich besser. Selbst bei Operationen scheint es zu funktionieren. Da sieht man schon mal, wie tief möglicherweise die Selbstsuggestion und die Selbstüberzeugung im Schmerz letztendlich eine Rolle spielt.
Wir können also das Gehirn überlisten. Auf der anderen Seite kann man natürlich dann vielleicht auch sagen, negative Gedanken wie zum Beispiel Angst oder seelischer Kummer kann so die körperlichen Schmerzen dann noch befeuern.
Oder sogar triggern. Ja, oder auslösen, das kann man auch sagen. Ja, Schmerz ist ja erstmal, wenn man es normal nimmt, keine positive Emotion, keine positive Assoziation. Und wenn dann darüber hinaus noch andere emotionale Zustände, wie depressive Verstimmungen, wie Angstzustände, wie Unwohlsein dazukommt, dann potenziert sich das in der Regel. Und dann wird der Schmerz häufig noch schlimmer. Deswegen ist Schmerz ja zum Beispiel auch in der Nacht häufig viel dominanter als am Tag. Ja, weil wir am Tag vielleicht mit Ablenkung zu tun haben, es gibt andere Emotionen, wir bekommen positive Inhalte. Wenn wir aber nachts in unserem eigenen Bettchen liegen und die Wolken sind alle grau und die Gedanken sind nicht so gut und vor allen Dingen die positiven Hormone decken da nicht drüber, deswegen ist nachts der Schmerz einfach immer schlimmer.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Wer hätte das gedacht?
Um Schmerz besser zu verstehen, müssen wir das Rückenmark verstehen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, das Rückenmark ist ja so eine gewisse Schaltstelle. Es ist ja viel besser informiert als das Gehirn. Ich nenne es Rückenmark ja auch immer den Server. Was meine ich damit? Wir haben ja auf ganz vielen Etagen der Wirbelsäule, die besteht aus ganz vielen Etagen, Wirbelkörpern, dort gehen von allen Seiten aus dem Körper ja immer Nerven rein. Und dann geht's in den Nervenstrang, der dann zum Gehirn hochgeht, das große Rückenmark. Aber es kommen eben auf jeder Etage kommen aus der Peripherie eben Nervenimpulse und damit Informationen ins Rückenmark hinein. Und deswegen ist das Rückenmark immer besser informiert in der Regel als das Gehirn, weil das Rückenmark ist wie ein Filter. Es nimmt bestimmte Informationen einfach vorweg und entscheidet dann selber. Es gibt da sogenannte Hinterwurzelganglien auf jeder Etage, HWGs heißen die, Minigehirne heißen die, kann man die übersetzen. Und diese Minigehirne entscheiden, lasse ich was durch zum Chef, erzähle es ihm oder erzähle ihm das nicht, ja, zum Gehirn. Und dementsprechend, ja, spielt das Rückenmark wirklich eine Rolle. Wenn ich auf einen Stein trete, zum Beispiel in einem Wettkampf, ja, in einem sportlichen Event, merke ich das oft gar nicht, weil das Gehirn letztendlich abgeschottet ist von dem, was ich da gerade tue, auch gar nicht zulässt, dass neue Informationen wirklich in meinen Körper hineinkommen. Das Rückenmark hat das allerdings registriert, den Fuß anders gesetzt, darauf andere Stabilität, andere Muskelaktivität vollzogen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel es nicht mache und auf den Stein trete in einer Situation, wo ich ein offenes Gehirn habe und wo das Gehirn nicht überbelastet ist, da sagt das hier Hinterwurzelgang, okay, ich send's mal hoch und dann spürst du es plötzlich auch als Schmerzsignal. Und so ist der Unterschied. Ja, wir haben ein wunderbares Filtersystem, Informationssystem und Speichersystem fast und das ist das Rückenmark und der Chef kriegt nur am wenigsten mit.
No pain, no gain heißt es im Leistungssport. Ohne Schmerz kein Erfolg. Ist das wirklich so?
Ich glaube, für die meisten Sportarten gilt das. Aber gilt das nicht auch für den Beruf? Ich glaube, es gilt in jeder Lebenssituation. Ist zwar nicht mehr so populär, aber dass man heute sagt, ja, du musst dich schon sehr anstrengen und manchmal über deine eigene Grenze hinausgehen, das meint das ja, um Erfolg zu haben. Und im Sport ist das normal. Ja, da ist das Schmerzerlebnis in jedem Training vorhanden. Gib mal ein Beispiel. Es gibt so Laktatansammlungen im Blut. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Laktat ist ja ein Abfallprodukt des Energiestoffwechsels. Und wenn ich sehr viel Laktat habe, weil die Belastung so hoch ist, ich zu wenig Sauerstoff in der Muskulatur habe, dann fängt die Muskulatur irgendwann mal zu brennen. Und wenn Menschen das erste Mal erleben, so ein brennendes, übersäuerndes Gefühl in der Muskulatur, dann ist das sehr schmerzhaft. Sportler lernen aber eine Belastungstoleranz, eine Laktattoleranz zu erarbeiten. Für einen Nichtsportler ist ein Laktatwert von 4-6 Millimol schon, ja, ein totaler Erschöpfungszustand. Wir wissen das aus dem Eishockeybereich, die haben das 4-5-fache an Schmerztoleranz im Bereich der Muskulatur erarbeitet. Ja, da sind Laktatwerte von 10, 15, 20 manchmal total realistisch und die schütteln sich mal kurz und 30 Sekunden später sind sie wieder am Platz. Also ja, Sportler, für die heißt es meistens wirklich im Spitzenbereich no pain, no gain.
Geht aber manchmal ja so weit, dass die Grenzen immer wieder auch überschritten werden. Also jetzt gerade hat ja Tennisprofi Novak Djokovic bei dem Paris Open mitten im Spiel einen Meniskusriss sich zugezogen und trotzdem das Achtelfinale dann noch gewonnen. Die FAZ titelte danach "Der Mord am eigenen Körper". Wie schaffen es Leistungssportler, trotz Schmerzen ihren Körper so weiter Extremleistungen abzufordern?
Ja, es ist Fokussierung. Das können Sportler. Die können sich einfach umdrehen, Mund abputzen und weitermachen. Und das kennen wir vielleicht auch aus Alltagssituationen. Häufig wird ja gesagt, okay, wie kannst du das noch machen? Du bist schon so müde, du bist schon so kaputt. Also über sich hinausgehen heißt das ja. Und bei Sportlern ist es häufig eine mentale Umorientierung, weg von diesem störenden Phänomen Schmerz in dem Moment. Ich schiebe es beiseite und konzentriere mich auf meine eigene Aufgabe. Daran erkennt man schon, Schmerz entsteht im Gehirn. Das Gehirn ist so entscheidend dafür, wie man damit umgeht. Nicht umsonst gibt es ja auch andere Sportler, wo man weiß, die haben mit einem Armbruch Fußball gespielt. Mit einem Schlüsselbeinbruch sind sie Rad gefahren. Mit einem Handgelenksbruch sind sie Rad gefahren und. Oder auch Menschen zum Beispiel in den Bergen, die umgeknickt sind, die schaffen die Wanderung trotz allem, ja, weil sie den Willen haben oder das einfach sagen, ich muss es schaffen und machen es auch. Ja. Und da wird einfach der Schmerz und das ist auch die Gefahr, verliert da so seine Rolle. Man hat ja früher natürlich auch gerade Dopingmittel häufig gefunden, die Schmerzempfindung gerade im Sport unterdrücken.
Kommen wir mal zurück zu uns, ne, zu den Freizeitsportlern. Also ein bisschen forderst du uns das ja auch ab, wenn du sagst, Muskeln müssen brennen, wenn sie wachsen sollen.
Ja, aber brennen ist ja nicht unbedingt ein schmerzendes Gefühl. Ich möchte nur, dass man so ein bisschen aus der Komfortzone herauskommt und immer eine gewisse Grenzüberschreitung auch im Sport realisiert und weiß, dass nur durch diesen kleinen Grenzgang nicht zu viel, aber vor allen Dingen auch nicht zu wenig, erst sich eine Verbesserung ergibt. Bei mir ist immer ganz wichtig, und das vielleicht mal so als kleiner Hinweis für alle, wenn der Sport eine Schmerzsymptomatik auslöst, die insbesondere nach 18 bis 24 Stunden nach dem Sport intensiv eintritt, war es eindeutig zu viel. Weil dann ist das Immunsystem aktiv geworden. Dann sind Entzündungen produziert. Wenn aber unter der Belastung während des Trainings mal ein schmerzhafter Moment auftritt, hat das noch keine Bedeutung, weil dadurch habe ich einen kleinen Grenzübergang, aber es hinterlässt noch keine Spuren. Die Spuren erst, und das habe ich zum Beispiel auch, wenn ich zu viel tue, insbesondere auch zu früh nach einer Reha wieder zurückkommen will, 18 bis 24 Stunden ist so das Zeitfenster, wo man erkennen kann, okay, die Belastung war zu groß, der Schmerz ist intensiver geworden und dann habe ich einen Fehler gemacht.
Warum ist unser Schmerzempfinden so unterschiedlich? Was die einen gar nicht spüren, finden die anderen schon heftig.
Und natürlich gibt es kulturelle Unterschiede, es gibt Geschlechterunterschiede, es gibt, wie einfach damit umgeht, wie ist man geprägt worden? Und wenn man anders geprägt ist und Schmerz auch etwas normaler wahrnimmt als einen völlig normalen Zustand und nicht, wie vielleicht in unserer Wohlstandsgesellschaft immer jedes Schmerzempfinden sogar als großes Drama bezeichnet, dann verändert sich unsere eigene Prägung und damit auch unser eigenes Schmerzempfinden. Das heißt also auch Eltern und auch Großeltern haben eine Verantwortung dafür, wie Kind später Schmerzempfindungen wirklich macht. Natürlich gibt es etwas mehr auch sensiblere und weniger sensiblere Menschen, aber Prägung und Kultur spielt eine große Rolle, wie man mit dem Schmerzempfinden letztendlich umgeht.
Gibt es denn auch spezielle Fitnessmethoden, die uns vielleicht etwas schmerzunempfindlicher machen?
Es gibt ja Sensoren in unserem Körper. Und Sensoren schicken Informationen, insbesondere aus dem Faktor Druck. Also wie viel Druck wird auf den Körper, wenn ich dich quetsche, drücke oder sowas, entsteht irgendwann ein zu hoher Druck, der dann eine Reaktion auslöst. Und das Signal wird zum Kopf gesendet und dann wird gesagt, okay, du musst reagieren, du musst raus aus diesem Druck. Nimm den Fuß weg oder nimm den Arm weg oder wie auch immer. Es gibt eine zweite Reaktion, die sehr wichtig ist, wenn die Biochemie in einer Struktur schlecht ist, dass du zum Beispiel zu wenig Sauerstoff hast, ja, in einer Zelle. Dann gibt es nur ein Signal, Schmerz. Im weitesten Sinne, das wird das Signal als nach oben gesendet zum Gehirn, das entscheidet, oh, Notfall für meine Zelle, ich muss sofort etwas tun und sendet ein Schmerzsignal runter und schon löst du die Spannung, entspannst du dich. Und das ist auch eine ganz typische Folge eben, biochemische Signale führen häufig zu Schmerzen. Das dritte ist letztendlich Temperatur, Hitze, Kälte führt auch zu Schmerzen, weil es gefährlich für den Körper ist. Ja? Und diese drei großen Punkte, ne, da kann man schon die Toleranzen verschieben. Ja, du kannst schon verschieben, wie reagierst du auf einen Armdruck? Hältst du den besser aus oder länger aus? Das kann man lernen, ja? Oder auch Sauerstoffunterversorgung kann man lernen, ne? Und insofern merkst du, ja, auch Temperatur kann man üben. Temperaturregulation, die Körperreaktion. Heißt also, ja, wir können unseren Schmerzen zum Beispiel durch bestimmte Situationen im Bereich des Sports, Auseinandersetzung mit Druck, mit Zug, mit Geschwindigkeit, mit Temperatur oder auch mit einem Sauerstoffdefizit, lernt man eine größere Toleranz.
Du gehst bestimmt in einen eiskalten Bergsee, ohne Schmerzen zu empfinden, oder?
Ja, das ist ja die Frage, was eiskalt ist. Das ist für dich für alle eiskalt.
Ja, aber, das kann ich dir sagen, was eiskalt ist.
Ja, genau. Da siehst du, wie subjektiv das ist. Ja. Und da siehst du auch, das kann man trainieren. Es gibt ja Menschen, das mache ich nicht, die hacken Eis auf und gehen dann da ins Wasser und empfinden keine Schmerzen. Und finden es sogar erfrischend, sehr schön und sehr vitalisierend. Ja, es prägt uns, wie wir damit umgegangen sind, welche Erfahrungen wir damit haben.
Du unterscheidest 4 Schmerztypen. Welche sind das?
Dass es der Akutschmerz ist, so ein bisschen derjenige, der uns einfach vernünftig warnt, den wir so kennen, wenn wir zum Beispiel Gartenarbeit gemacht haben, wenn wir so ein bisschen Muskelkater haben oder ähnliches. Man ist müde, man ist plümmerant, man ist einfach erschöpft. Ja, das ist ja noch nicht so schlimm. Ne? Da ist noch nicht viel passiert. Problematischer wird es, wenn du dann quasi vor einer Bedrohung stehst, wenn dem Körper also etwas passieren kann. Dann muss man da schon drauf reagieren. Das heißt also, es ist fast so ein Alarmschmerz im weitesten Sinne, der dich alarmiert. Wenn du weitermachst, hast du ein Problem. Also hör auf damit. Das bräuchten zum Beispiel Sportler sehr viel mehr. Sich rausbegeben aus dieser Situation. Also das ist dann ja schon etwas intensiver. Dann gibt es so Warnungen natürlich, bevor es dann so ein Schädigungsschmerz im weitesten Sinne, ja, wo etwas kaputt gegangen ist. Ne? Das heißt also, da ist etwas dahingehend kaputt, als dass man sagen kann, okay, hier ist eine Struktur geschädigt. Ja? Auch das ist natürlich ein Problem. Und da gibt es natürlich noch dann etwas lokale und regionale Besonderheiten und Schwierigkeiten. Heißt also auf der anderen Seite, ja, wir haben also Warnschmerzen, Alarmschmerzen, Schädigungsschmerzen. Das sind so die großen Gruppierungen, die ich so im weitesten Sinne unterscheide.
Ja, und dann kommen wir zu den chronischen Schmerzen.
Das ist die 4. Gruppe.
Schwer zu begreifen.
Ja, also akut und chronisch unterscheidet man so ein bisschen. Letztendlich ist der chronische Schmerz nicht mehr so der klassische Schmerz. Er hat so ein bisschen seine Funktion verloren. Die ersten 3, die ich genannt habe, die haben eine Funktion. Ja, sie warnen dich, sie sagen dir was, sie haben eine Informationsqualität. Das hat der chronische Schmerz nicht mehr, ja, der Dauerschmerz, der hat sich verselbstständigt.
Genau, und das ist nicht ohne. Laut der Deutschen Schmerzgesellschaft leiden rund 23 Millionen Menschen in Deutschland unter chronischen Schmerzen. Mhm. Und am häufigsten sind davon Kopf, Rücken und Gelenke betroffen. Woran erkennen wir eigentlich, ob nun ein Schmerz chronisch wird oder ist?
An der Dauer erst einmal. Das heißt, wir gehen davon aus, so sagt die wissenschaftliche Literatur auch, wenn ein Schmerz mehr als 6 Monate überdauert an der gleichen Stelle, dann chronifiziert er sich. Und das darf er niemals tun. Das heißt, eine Chronifizierung des Schmerzes muss verhindert werden, weil dann ist der Schmerz eben nicht mehr Warnsignal, Alarmsignal, dann hat er auch keinen Grund mehr, durch eine Schädigung vielleicht hervorgerufen zu werden. Das waren ja die ersten 3, das sind in der Regel akute. Dann wird er eben mehr zu einem durch das Gehirn sich verselbstständigt habenden Schmerzsignal. Und das hat keine Ursache mehr im Körper dann.
Das hat dann was mit dem Schmerzgedächtnis.
Das hat etwas sehr viel mit dem Schmerzgedächtnis zu tun. Das bildet man ja offensichtlich aus. So sagt die Literatur. Es gibt da auch ein paar unterschiedliche wissenschaftliche Sichtweisen aktuell. Aber Schmerzgedächtnis heißt, dass wenn ich einen Dauerschmerz habe oder wenigstens ihn empfinde, dann reagiert das Gehirn natürlich darauf, weil plötzlich dieser Schmerz eine große Bedeutung für mich als Person hat und baut im Gehirn Zonen um und baut letztendlich es so um, dass diese Schmerzregion plötzlich eine große Dimension im Gehirn als bei dem Homunculus aufnimmt. Wird man ganz schwer wieder los.
Welche Rolle können da unsere Bewegungsmuster und Haltungsangewohnheiten auch spielen?
Sie triggern ja häufig. Mhm. Ja, Muster triggern, weil Muster hält man ja gerne bei. So haben viele Menschen zum Beispiel alleine dadurch, dass sie eine Position verändern, aus dem Sitzen zum Stehen kommen, plötzlich keine Schmerzen mehr. Mhm. Ja, weil sie eine andere Position genommen haben. Aber wenn sie mit ihrem Rückenschmerzen sitzen, dann sagen sie, ja, oh ja, sitzen darf ich nicht mehr, kann ich nicht mehr. Ja? Und wenn sie stehen, sind sie plötzlich weg. Aber das Stehen ist ja auch nicht nur eine Lösung. Heißt allerdings, wenn die eine Chronifizierung Ursache ist, dann liegt es gar nicht an der Position in dem Sinne, sondern dadurch, dass das Muster des Sitzens, die Erfahrung, dass Sitzen mir immer Schmerzen bereitet hat, dann dazu führt, dass egal, ob ich nun wirklich Schmerzen hätte, wenn ich sitze, habe ich sie. Und so eng ist diese Korrelation. Und das passiert bei allen Prägungen. Wenn ich das mit einer Situation verbinde, kann die Situation alleine Auslöser sein von Schmerzreaktionen. Und das macht die ganze Sache natürlich noch schwieriger.
Es würde jetzt zu weit führen, wenn ich dich nach effektiven Strategien zur Selbstheilung von chronischen Rücken-, Kopfschmerzen und Gelenkschmerzen fragen würde.
Doch, ich kann dir eine Antwort geben.
Ja.
Hab den Mut, hab Optimismus, hab Zuversicht, dass das geht. vor allen Dingen begeb dich in Situationen bewusst rein, wo du weißt, dass sie im Vorfeld eine Belastung waren. Lerne wieder Belastung zu erarbeiten, für dich selber Belastbarkeit zu erarbeiten. Heb ruhig mal eine schwere Kiste, vermeide es nicht. Denn durch die Vermeidung wird es immer schlimmer. Durch die Vermeidung triggert sich das gesamte System. Also begib dich in die Situation rein. Gerade beim Rückenschmerz gibt es wunderbare Programme. Work Hardening heißen diese im weiten Sinne. Und Work Conditioning. Was heißt das? Dort wird erst einmal der Körper wieder in seiner Leistungsfähigkeit hochgefahren. Und zum Zweiten werden dann Arbeitssituationen erprobt, gelernt, wieder gemacht, um dann wirklich zu erlernen, aha, ist doch gar nicht so schlimm, ich kann es ja, ich werde besser. Das heißt, man beschäftigt sich bewusst mit der jeweiligen Situation, trainiert sie wieder und diese Programme sind sehr erfolgreich. Insbesondere haben wir ja sehr viel zum Beispiel im Bereich der Erwerbsminderung den Rückenschmerz aufgrund von hohen Beanspruchungen, ja, gerade im Arbeitsalltag. Wir wissen ja, dass 5-10% der Rückenschmerzen immer noch durch hohe Belastung im Arbeitsalltag resultieren. Und das wäre natürlich schade, wenn die dann aus der Erwerbsminderung ausscheiden. Und wenn es sich dann chronifiziert, dann kommen die niemals an ihren Arbeitsplatz zurück. Wenn man sie aber langsam und sanft wieder heranführt an ihre alte Tätigkeit oder an eine ähnliche Tätigkeit, dann hat man ihnen erstmal wieder eine Aufgabe gegeben, hat sie aus der Erwerbsminderung rausgebracht und wieder erwerbsfähig gemacht. Und das ist doch wunderbar. Und da gibt es gerade im Bereich der Rente, die Deutsche Rentenversicherung macht da relativ viel. Die Berufsgenossenschaften machen da relativ viel. Das heißt also Programmlichkeiten, immer in dem Sinne Work Hardening, Work Conditioning, die stecken da so hinter.
Du hast dich ja jetzt auf Rückenschmerzen konzentriert. Ist das bei Nackenschmerzen?
Ist ja Rücken im weitesten Sinne. Das gehört auf jeden Fall dazu. Das heißt also, gerade auch die orthopädischen Erkrankungen, ja, die sind ja irgendwann nicht mehr nur orthopädisch zu behandeln. Am Stütz- und Bewegungssystem, sondern die brauchen dann eine multimodale, wie wir sie immer nennen, Therapie. Da gehört eine Schmerzbehandlung zu, aber dazu gehört eben auch vielleicht in Anführungsstrichen eine Psychotherapie im Sinne, ich kann es wieder, ich lerne wieder, ich habe Zuversicht, Optimismus und bin eben nicht eine Rückenpersönlichkeit, die sich immer in die Lendenwirbelsäule hineinkriecht und dann dort auch verharrt. Nee, bewusst lernen, rauszukommen, und auch mit Optimismus in eine neue Situation und probieren und dann lernen, es geht.
Und wie sieht es mit Kopfschmerzen aus?
Ja, es gibt so unheimlich tausende von Formen. Das ist natürlich schwer auch zu beschreiben. Mhm. Aber bei Kopfschmerzen, auch da muss man immer seinen Lebensstil hinterfragen. Ist der Lebensstil zum Beispiel dadurch gekennzeichnet, dass vielleicht Kopfschmerz dadurch getriggert wird? Wenn du Schlafrhythmen veränderst, wenn du allein Flüssigkeit nicht ausreichend zuführst zu bestimmten Tageszeiten, insbesondere morgens, bekommst du Kopfschmerzen. Hast du Stress? Hast du Verspannungen? Hast du Kopfschmerzen? Hast du Migränesymptome? Hast du Kopfschmerzen? Und. Heißt aber, für alles muss sehr individuell geprägt werden. Was aber keine Lösung ist, ist eine Pille. Das deckt das nur zu und das hilft überhaupt. Es hilft vielleicht akut auch dem Rückenschmerzen. Ja. Aber dauerhaft muss man den Schmerz annehmen, zulassen, bekämpfen, aber eben nicht mit Medikamenten.
Ernährung ist wahrscheinlich auch noch ein wichtiger Aspekt.
Also wir müssen ja letztendlich dem Immunsystem erstmal etwas geben, damit es arbeiten kann. Also eine proteinreiche Ernährung hilft hier, weil Immunsystem arbeitet für mich im Schmerzmodus. Es hilft, es kontrolliert, es steuert, es ist ja unsere Abwehr. Und es hat immer das Ziel, uns zu heilen. Das Immunsystem will uns meistens immer etwas Gutes. Und das hilft uns immer auch aus dem Schmerz herauszukommen. Also deswegen sollten wir es füttern und da helfen Proteine.
Mal eine ganz doofe Frage.
Bringt es denn etwas, mit dem Schmerz zu sprechen?
Ja, es gibt ja schon viele Menschen, die sagen, gerade wenn ich zum Beispiel bestimmte psychische Besonderheiten habe, dann kann man dem Schmerz auch einen Namen geben. Und damit auch ihn disziplinieren. Du hast jetzt nichts zu sagen, ich bin dran, lieber Herbert. Mhm. Ja, weil ich habe eine andere Aufgabe, eine andere Rolle. Und so nimmt man ihn an, macht ihn nicht zum Feind, sondern wird vielleicht ganz zufrieden mit ihm, gibt ihm aber auch nur seinen engen Raum und schafft sich darüber Freiräume. Ja, häufig ist das auch eine klassische Möglichkeit der Psychotherapie, den Dingen, die einen stören, einfach namentlich damit ein Gesicht zu geben.
Wer Schmerzen hat, gibt sich ja auch gern mal wortwörtlich in heilende Hände. Wie stark ist die Kraft der Berührung?
Ach ja, wir wissen, dass letztendlich positive Emotionen ja immer konterkarieren das, was wir an negativen Emotionen haben. Und dass der Schmerz ist ja in der Regel, gerade wenn er chronifiziert ist, eine negative Emotion. Und wenn du das eben mit positiven Dingen, wenn du dem entgegenstellst etwas, deswegen helfen ja auch viele zum Beispiel musische Elemente. Es helfen ja in der Therapie auch kreative Dinge, Malerei beispielsweise, auch Diskussionsrunden oder auch Lesezirkel. Das sind ja alles Dinge, die helfen ja. Es ist eine Ablenkung. Aber es ist gleichzeitig natürlich auch eine positive Stimulation der guten Emotionen und der guten Gefühle. Und da ist natürlich Berührung, Zärtlichkeit ein ganz wichtiges Element.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Kannst du uns eine effektive Dehnungs- oder Kräftigungsübung empfehlen, um die Nackenmuskulatur zu stärken und damit auch Nackenschmerzen vorzubeugen?
Das ist der Schulterkuss. Der Schulterkuss ist an sich eine der effektivsten Übungen überhaupt gegen den Schulter-Nackenschmerz. Warum? Die Muskulatur ist verspannt in der Regel. Der Hilfeschrei nach Sauerstoff, nach Durchblutung findet dort statt. Und wenn ich jetzt versuche, diese Muskulatur zu dehnen, den Kopf mal nach rechts und links zu dehnen, dann passiert das ja nicht so richtig. Könnte man ja machen. Deswegen heißt es hier, die Technik Anspannen, Entspannen, Dehnen herbeizuführen. Das heißt also, ich spanne die Schultermuskulatur noch mehr an, entspanne sie dann und dehne sie. Und das machen wir jetzt mal. Das heißt also, Schulterkuss heißt, du ziehst die Schulter bis zu den Ohren hoch und spannst die Muskulatur ganz kräftig an, genauso richtig. Atme nicht vergessen, Anja, dabei. Und dann lassen wir sie wieder sinken. Das Gleiche machen wir nochmal. Machen es dreimal insgesamt. Anspannen, anspannen, an, ganz verspannen, verspannen. Loslassen. Und noch einmal. Hoch, 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 hoch. Genau, ziehen, ziehen, ziehen. Küss richtig die Schulter und dann langsam fahren. Und jetzt die Arme nach unten drücken, dehnen. Ja? Was ist passiert? Du merkst, du hast ein ganz anderes Wärmeempfinden jetzt. Die Durchblutung ist besser geworden. Das heißt also, durch Anspannung erfolgt ein Stress in die Muskulatur, die dadurch einfach dann den Wunsch erfährt, sich zu entspannen. Und das heißt, anspannen, entspannen, dehnen. Das ist die Reihenfolge.
Vielen Dank, Ingo.
Sehr gerne.
In unserer nächsten Folge sprechen wir darüber, wie wir unseren Körper am besten auftanken. Und warum Wasser unser Lebenselixier ist.
Ja, wir trinken häufig zu wenig. Da reden wir drüber, freue ich mich drauf.
Vielen Dank. Bleibt fit und gesund. Tschüss.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.